Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Herr, für deine wunderbare, große Gnade, dass du uns heute Morgen aufgeweckt hast und wir diesen neuen Tag erleben dürfen. Und da, wo jeder sich versammelt hat und vielleicht auch alleine ist, um zuzuhören, dem Gottesdienst der Predigt mögest du dort wirksam sein. Amen. Eine Ansage. Wir haben an unseren Außenstationen zum ersten Mal nach langer Zeit angefangen, hinauszugehen, Mitarbeiter von hier zu predigen. So ist es zum ersten Mal, dass hier von der Mission Mitarbeiter hinausgegangen sind, das Evangelium zu predigen, nachdem vor ungefähr einem Jahr die Ausgangssperre verhängt wurde. Babangubane und einige sind nach Escort gegangen. Baba Kumalo und andere sind zum Singer gegangen. Einige sind nach Wienen gegangen. Ich kann jetzt nicht alle Außenstationen erwähnen, zu denen sie gegangen sind. Lasst uns auch an sie denken im Gebet, dass Gott mit ihnen sein möge. Und deswegen haben wir auch für sie gebetet. Wir haben auch andere Außenstationen angerufen, so in Dundee. Andere, so der Herr will, werden wir am nächsten Wochenende auch dahin gehen. Und wir haben das abgekündigt und sagen es auch hier und jetzt, weil einige es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Und so ist dieses Verlangen gewesen und die Bitte, die den Livestream gehört haben, können nicht Mitarbeiter von der Mission kommen, sie zu besuchen. Der Gottesdienst heute Morgen wird von Dr. van Irgen gehalten. Wir werden jetzt an ihn weitergeben. Danke. Bevor wir mit Gottes Wort weitermachen, lasst uns nochmal zusammen beten. Herr, du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn dahingegeben hast für diese Welt. So dass alle, die an ihn glauben, errettet werden. Wir bitten dich, Herr, dass diese himmlische Liebe auch heute in diesem Gottesdienst gegenwärtig sein möge und dass dein Heiliger Geist, dein heiliges Feuer in unser Brust entzünden möge. Amen. Ich wollte eigentlich heute Morgen über Liebe sprechen. Liebe ist ein sehr zentraler Punkt in der Bibel, ein zentrales Thema. Überall in Gottes Wort finden wir das. Im Alten Testament Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften. Und das ist das große und erste Gebot. Und der Herr Jesus hat das wiederholt und auch gesagt, er hat es bekräftigt. Der Herr sagte, dadurch werden die Menschen erkennen, dass ihr mein Eigen seid, durch die Liebe untereinander. Und dadurch werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und die Bibel sagt, der Jesus sagt in Matthäus, viele falsche Propheten werden aufkommen und viele in die Irre führen. Und wegen der Gesetzlosigkeit, die immer mehr und überhand nehmen wird, wird die Liebe von vielen erkalten. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, was über die Liebe zwischen dem Bräutigam und der Braut spricht, was ein Bild ist für die Liebe zwischen dem Herrn Jesus und seiner Gemeinde. Und Paulus sagt, jetzt sind da diese drei Dinge übrig: Hoffnung, Glaube und Liebe. Aber die größte unter diesen dreien ist die Liebe, sagt er. Freunde, wir können davor nicht die Augen schließen, wir können das nicht ignorieren, dass die Liebe das zentrale Thema ist von Gottes Wort. Und die Liebe, die Bedeutung von dem Wort Liebe wurde vom Satan, dem Gegenspieler Gottes, gewaltig angegriffen. Die Bedeutung des Wortes Liebe. So sehr, dass einige Leute, wenn sie über Liebe lesen in Gottes Wort, dann haben sie nicht mal die geringste Ahnung von dem, was Gott mit dem Wort Liebe eigentlich meint. Viele von ihnen denken, dass es eine fleischliche, menschliche Liebe ist. Viele denken, es ist eine Hollywood-Liebe. Und die Liebe zwischen Mann und Frau, denken einige, dass das eine Hollywood-Liebe sein sollte. Eine Liebe, die von Hollywood verbreitet wurde und die nur auf unsere fleischlichen Lüste gegründet ist. Aber Freunde, lass mich dies sagen. Freunde, lass mich dieses sagen. Unsere aller Leben, unser aller Leben werden regiert von der Liebe. Und ich glaube fest, dass es wichtig ist, dass wir mal prüfen, dass welche Art von Liebe ist es, die mein Leben regiert. Selbst die Liebe zwischen Mann und Frau. Und aus diesem Grund möchte ich gern mal Psalm 45, Vers 10 lesen. Von Vers 10. Bei einigen ist es Vers 11. Höre, Tochter, sieh und neige deine Ohren. Vergiss deines Volkes und deines Vaterhauses. Vers 12. So wird der König Lust an deiner Schöne haben, denn er ist dein Herr und du sollst ihn anbeten. Dies spricht hier von einer ausländischen Prinzessin, die einen König, den König eines anderen Volkes, heiratet und die Liebe, die sie zu ihm empfinden soll. Denn das ist, wie wir wissen, die Königlichen verheiratet werden. Ein König kann eine Braut nehmen von einer ganz anderen Nation. Das ist ja auch, was mit Königin Esther geschehen ist. Sie war berufen, den König Ahasverus zu heiraten. Und das gibt uns eine Idee von der Art von Lieben, der göttlichen Liebe, die Gott von uns erwartet, auch in unseren Ehen. Aber bevor ich darüber spreche, über diese Liebe, möchte ich darüber noch mehr sprechen später. Möchte ich über die Liebe sprechen, die normalerweise den Platz einnimmt von dieser Liebe, von der Gott hier redet. Die meistverbreitete Liebe, die die Leute von allen Nationen haben. Wenn sie nicht diese Liebe haben, von der wir hier gelesen haben in diesen Versen. Und wisst ihr, welche Liebe das ist? Ihr werdet automatisch, wenn ihr nicht die rechte Liebe habt, dann werdet ihr automatisch diese Liebe haben. Was für eine Liebe ist das? Es ist die Liebe für mich selber. Eine selbstsüchtige Liebe. Und ich möchte gerne einen Vers lesen, Propheten Hesekiel 42. Hesekiel 34, Vers 2, Kapitel 34 im Buch Hesekiel, Vers 2. Hesekiel 34, Vers 2. Du Menschenkind, weissage wieder die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen nicht die Hirten die Herde weiden? Kann ich dies nochmal lesen? Und du Menschenkind, weissage wieder die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen nicht die Hirten die Herde weiden? Was war das Problem der Hirten Israels? Sie liebten sich selber mehr, als was sie die Schafe liebten. Sie haben für ihr eigenes Essen, ihre eigene Nahrung gesorgt, mehr als für die Schafe. Das steht wortwörtlich so im Englischen. Die selber essen, anstatt die Schafen fressen zu geben. Was ist die Zeit von Covid in deinem Leben gewesen? Der Ausgangssperre. War das nicht eine Zeit, wo du nach dir selber geschaut hast und hast dich selber gefüttert sozusagen, selber gegessen und nicht für andere gesorgt? Und weiter unten in Gottes Wort, wenn man weiter liest, dann sagt das Wort Gottes, ihr Hirten, ihr werdet meine Feinde sein, weil ihr nur für euch selber sorgt. Sage nicht, dieses Wort ist für Prediger. Ich bin kein Prediger, ich bin nur ein ganz normaler Christ. Jeder einzelne Christ sollte ein Hirte sein. Denn jeder Christ hat eine Gruppe von Leuten, die wissen, dass er ein Christ ist oder sie ein Christ ist, die zu ihr aufschauen, egal ob es weltliche Menschen sind oder andere Christen oder deine Familienmitglieder. Du als Vater solltest ein Hirte sein für deine Familie. Du als ein Kind solltest ein Hirte sein, welches ein Leben lebt als Kind auch, nicht für sich selber, um selber erfolgreich zu sein in der Schule und später einmal heiraten, wen du heiraten möchtest, nein, sondern für deine Eltern ein göttliches Leben leben, dass sie zu dir aufschauen können, weil du ein vorbildliches und göttliches Leben lebst. Aber wir alle leben auch in Gemeinschaften, mit Nachbarn zusammen, Mitbewohnern. Wir alle sollten diese Last haben, dass wir das Evangelium Jesu Christi anderen mitteilen. Sicherlich hast du schon mal jemanden vom Evangelium erzählt in der letzten Woche, im letzten Monat oder in den letzten 2 Wochen. Bestimmt hast du versucht, ein Zeugnis zu sein für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest oder geschäftlich zu tun hast, dass sie einen Hunger haben, mehr von diesem Evangelium zu hören. Wenn du das nicht hast, diesen Hunger in dir, dann gehe ich so weit, liebe Freunde, lieber Christ, zu sagen, du bist ein toter Christ. Was ist geschehen in dieser Zeit von Covid? Was ist geschehen in deiner Gemeinde? Hast du für den Rest der Gemeinde gesorgt? Hast du dein Bestes versucht, das Feuer zu entzünden vom Heiligen Geist in den Herzen deiner Brüder und Schwestern in dieser Zeit von Covid? Oder bist du vielleicht in diesen verfluchten Zustand hineingerutscht, wo du nur für dich selber lebst und dich selber ernährst und nur besorgt bist um deine eigene Gemütlichkeit und deinen eigenen Komfort? Ich werde jetzt etwas sagen, das vielleicht eine gewagte Aussage ist. Ich kann den Zustand, den geistlichen Zustand und Standard eines Christen daran messen und seinen Glauben, wie sehr er für oder sie für andere lebt. Ich werde nie vergessen, eine Lektion, die ich von meiner Frau gelernt habe, kurz nachdem wir geheiratet haben. Und ich denke, kein Mann oder kein Ehemann sollte zu stolz sein, um von seiner Frau etwas zu lernen. Wir fuhren in einem Auto und hörten dabei Lieder an von Ernie Ford, ein christlicher Sänger. Und er sagte, in einer der Lieder sagte er, Herr, gib mir die Gnade, für andere zu leben. Und aus dem Blauen heraus sagte sie, das ist das Gebet, was ich für mein Leben habe. Und wir haben vorher schon viele wunderbare christliche Lieder von Ernie Ford angehört, aber als er das sagte im Lied, Herr, gib mir die Gnade, für andere zu leben, ich weiß nicht mehr genau, was die Worte waren, da sagte sie, das ist das Gebet meines Lebens. Du, lieber Freund, der ein Christ bist, vielleicht bist du ein Mitglied von Kwasi Sabantu. Vielleicht bist du in einer der Außenstationen von Sisabantu. Hast du nicht vielleicht begonnen, für dich selber zu leben? Hast du vielleicht nicht begonnen, nach deiner eigenen Ernährung und deinem eigenen Wohlbefinden zu schauen. Und Gott sagt, ihr Hirten, sollten die Hirten nicht die Schafe ernähren? Nun möchte ich euch eine Schriftstelle lesen, die zeigt, wie langsam und unbemerkt diese Selbstsucht hineinkommt. Denn Einige Christen können auf eine bestimmte Weise nicht vergessen, wie sie in der Welt gelebt haben und was sie da genossen haben. Dies wurde von Alexander Solzhenitsyn geschrieben. Alexander Solzhenitsyn war in einem Gulag, das ist ein Arbeitslager, ein schreckliches Arbeitslager in Russland, wo sie die Christen hingeschickt haben als Strafe dafür, dass sie Christen waren. Und er war in einer dieser schrecklichen Arbeitslager, Gulag genannt. Und er schrieb ein Schriftstück, für welches er später den Nobelpreis für Literatur empfangen hat. Als er hinauskam und einiges davon schrieb er in der Gulag, in diesem schrecklichen Arbeitslager in Sibirien, wo es manchmal bis minus 50 Grad kalt wird. Er sagte, wenn Er sagte, wenn da nur schlimme, böswillige Menschen sind, die in satanischer Weise ihre schlimmen Werke vorantreiben und in Verborgenen, und dann wäre es nötig, sie von uns allen zu trennen und sie zu vernichten. Dann hätten wir das tun können. Aber hör mal, was er sagt. Aber diese Grenze zwischen Gut und Böse schneidet durch das Herz eines jeden einzelnen Menschen. Und wer ist bereit, den Teil seines eigenen Herzens zu vernichten? Wer ist bereit, den Teil rücksichtslos vernichten, einen Teil seines eigenen Herzens? Es sind die, die diese Grenze von Gut und Böse durch ihr Herz gehen lassen, durch ihr Herz gehen zu lassen. Tust du das? Sag mir mal, hast du das zugelassen in deinem Herzen, dass dieses Grenze durch dein Herz hindurchschneidet? Und wenn du das getan hast, was Menschen nicht gerne tun mögen, dann bist du bereit, um systematisch, langsam aber sicher, systematisch diesen Teil deines Herzens zu vernichten, der böse ist. Paulus sagt, nimm jeden Gedanken gefangen unter Jesus Christus. Hier ist meine Frage nun. Ist dein Leben, geht es in deinem Leben nur darum, dich selber zu versorgen, oder bist du beschäftigt, andere zu versorgen? Für wen lebst du? Verbringst du die besten Zeiten für dich selber? deine besten Dinge, das Beste, was du genießt, ist das für dich selber? Bitte antwortet mir ehrlich, gib mir eine ehrliche Antwort. Wofür verwendest du deine Gedanken? Denkst du deine Gedanken für dich selber? Es kann sehr verborgen sein. Man kann für den Herrn leben. Und in dem allen sind die Dinge vielleicht für dich schwierig und das Leben ist hart. Und du beginnst, deine Gedanken dafür zu verwenden, dass du dir selber leid tust. Du verwendest die meisten deiner Gedanken für dich selber. Oder ist es ganz offensichtlich, nicht mal verborgen, dass du denkst, was werde ich anziehen, was werde ich haben und wie werde ich mein Geld verwenden? Wofür verwendest du dein Geld? Was träumst du? Was sind deine Träume im Leben? Wenn du über Dinge nachdenkst, nicht nur im Traum, wenn du schläfst, aber auch wenn du wach bist und du träumst, wenn ich dieses oder jenes haben könnte, ist es von Dingen für dich selber oder von Dingen, die du anderen geben könntest? Ich danke dem Herrn. Als ich in Kontakt kam, in Verbindung mit dieser Erweckung hier, da traf ich einen Mann, der seine Träume für andere träumte sozusagen. Sein Verlangen war, um anderen dienen zu können. Seine Träume gingen wortwörtlich darum, wie er sie für Christus gewinnen könnte, wie er ihnen das Leben verbessern könnte, wie er ihnen helfen könnte und ein Segen für sie sein könnte. Das war für mich, und ich sage nicht, dass es für dich auch so sein muss, für mich war es so, als ob er für sich selber ganz leer war und nur davon träumte, vom Evangelium und von seinen Mitmenschen, die Menschen, mit denen er zusammenlebte, dass sie das auch erfahren könnten. Und Freunde, das und nichts weniger als das gibt uns die Gnade, um die Erweckung weiter zu erleben in unserer Mitte. Worüber bist du eifrig im Gebet und rufst zu Gott im Gebet? Worum geht es in deinen Gebeten? Und das bedeutet nicht, dass ich nur meine Gebetsliste habe, die ich einfach hindurchgehe für diese Abteilung, diesen und jenen und diesen am Ende vom Tag. Nein, ein Schrei zu Gott, das ist genauso wie die Wehen, die eine Frau erlebt, wenn sie ein Kind gebärt. Ich weiß nicht, ob du schon mal neben einer Frau gestanden bist, die ein Kind gebärt. Ich habe das oft, diese Erfahrung gehabt. Und mit jeder Geburt erkennt man, das Leben dieser Mutter ist in Gefahr. Das Leben der Mutter selber. Und auch das Leben des Kindes ist in Lebensgefahr. Und wenn es nicht gut geht, dann wird das Kind sterben. Aber nicht nur das Leben des Kindes, auch das Leben der Mutter steht in Lebensgefahr. Plötzlich, wenn man dort steht, dann erkennt man die Realität. Dies hier ist kein Kinderspiel. Ja, wir leben im 20. Jahr, 21. Jahrhundert, aber es ist kein Kinderspiel für eine Frau, um ein Kind zu gebären. Paulus sagt, ich bin in Geburtswehen für euch, dass Christus in eurem Leben geboren werde. Er hatte diese gleichen Wehen und diese Schmerzen für jede Gemeinde, dass sie stehen möchten, dass sie mit Gott tiefer gehen und dass sie geistlich wachsen mögen. Liebe Bruder, Schwester, sag mir mal, hast du dies nicht verloren während der Covid-Zeit? Ich war schockiert in diesen Tagen, als ich hörte, dass Leute den Abendgottesdienst anhören, der so kurz ist, nur eine halbe Stunde, aber viele von ihnen hören sich nicht mal den Abendgottesdienst an. Am Anfang sagt man, ich kann noch weiter mit dem Abwasch machen, ich kann mal die Wäsche falten, ich kann dies auseinanderbauen und noch einige Schrauben reindrehen in meine Arbeit, was ich gerade zusammenbaue. Und ich werde währenddem den Gottesdienst zuhören. Und die eiskalte Selbstsüchtigkeit begann herniederzukommen auf viele von unseren Geschwistern in den verschiedenen Außenstellen. Eine geistliche Kälte. Freunde, warum klammert ihr euch nicht an diese Gottesdienste? Die sind kostbarer als Gold. Warum hörst du nicht auf mit allem? Warum rufst du nicht die ganze Familie zusammen? Warum hört ihr nicht alle zu, jeden Tag, wenn ihr den Gottesdienst in euren Häusern anstellen könnt, um ihm zuzuhören? Durch Radio Quesi wird er ja auch auf die ganze Welt ausgestrahlt, jeden Abend. Die Bibel sagt, in den Endzeiten wird die Liebe von vielen erkalten. Ja, vielleicht sitzt du mit einer Liebe. Du hast eine Liebe, aber es ist eine eiskalte Liebe. Das, was du Liebe nennst in deinem Leben. Die Bibel sagt, in den Endtagen wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Keiner beugt sich unter irgendeinem Gesetz, jeder tut, was er gerade möchte. Und darum wird die Liebe von vielen erkalten. Ein Hirte, der eine Liebe hat für seine Herde, der trägt das Wohlbefinden seiner Herde auf seinem Herzen Tag und Nacht. Und ihr werdet alles tun in deiner Kraft, um diese Herde zerstreut werden zu lassen und dass da Streit ausbricht innerhalb der Herde. Du wirst alles dran setzen, um diese Herde zu schützen. Ein wahrer Hirte ist nicht besorgt über sein Bild und was die Leute von ihm denken, aber er ist besorgt über die Herde und dass die Herde zusammenbleiben möge als eine Einheit. Der, der nicht ein wahrer Hirte ist, wenn er persönlich Nachteile hat, dann ist er nicht mehr besorgt um die Herde. Es ist ihm egal, was mit der Herde geschieht. Wenn ihn etwas verärgert als Hirten. Lasst uns einige Verse lesen. Etwas weiter unten im Hesekiel Kapitel 34. Hesekiel 34, Vers 18. Ist es euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet und klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht? Vers 19. So dass meine Schafe fressen müssen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt. Wenn man auf den altmodischen Farmen groß geworden ist, Landwirtschaften, da hatte man einen Stausee, einen Damm, sagt man hier, wo die Schafe draus getrunken haben und das Vieh. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe, geschehen. Am Abend um 6 Uhr, wenn man die Kühe hineinbringt vom der Weide, um zu trinken. Dann laufen die ersten Kühe in das Wasser hinein, um zu trinken. Aber an diesem Stausee, das waren Stauseen sehr flach und schlammig am Boden. Und wenn diese Kühe als erstes hineintreten, um Wasser zu trinken, weil sie im Schlamm gehen, der am Boden des Dammes ist, wird das Wasser schnell trübe. Und sie laufen etwas weiter hinein, um klares Wasser zu trinken, da wo es noch nicht getrübt ist, und hinter ihnen wird immer mehr Wasser aufgewühlt und total schlammig. Und die schwachen Kühe und die kleinen Kälber, die hinten hinterherlaufen, sie kommen hinterher und sie können nicht so tief ins Wasser hineinlaufen. Denn sie sind Kälber, sie sind noch viel kleiner. Und darum müssen sie im flachen Wasser trinken. Und dort trinken sie all dieses schlammige Wasser. Es ist nicht mal Wasser, es ist eine Mischung zwischen Schlamm und Wasser. Das ist, was Paulus sagt. Entschuldigung, nicht Paulus, sondern Hesekiel sagt das hier. Er sagt, ihr Hirten, ihr empfangt das reinige Evangelium, dass es Vergebung der Sünden gibt für jede Person, die bereit ist, sich zu bekehren. Für jede Person, die bereit ist, seine Sünde zu bekennen und sich zu bekehren, da ist Vergebung. Das ist das reine Wasser des Evangeliums, was die schmutzigsten Sünder reinigen kann und die Seelen der schlimmsten Sünder reinigen kann, die schlimmsten Sünden begangen haben, die man sich vorstellen kann. Wie kannst du dieses reine Evangelium vertrüben, indem dass du Kompromisse schließt, Kompromisse mit der Welt und sagst, wir können nicht so extrem sein, wir können nicht so radikal sein, die Welt wird das nicht annehmen, so schließe ich einen Kompromiss und ich predige eine Predigt voll von Kompromissen. Und ich beginne, ein Evangelium zu predigen, eine Liebe zu predigen, die anders ist als die Liebe Gottes. Eine Liebe, die nicht fordert, dass die Leute ihre Sünden bekennen und ans Licht bringen, um gerettet zu werden. Eine verwässerte Liebe. Eine Liebe, die sie willkommen heißt. Selbst wenn sie weitermachen mit der Welt und die Welt in die Gemeinde hineinziehen, das macht nichts, das ist okay. Freund, du hast das wahre, reine Evangelium empfangen. Warum hast du es trübe und billig gemacht für die, die nach dir kommen, die deinem Beispiel folgen? Und wisst ihr, wer in die Irre geleitet werden wird? Die Schwachen, die jungen Christen. Du machst dieses Wasser trübe. Es braucht keine wahre Buße mehr. Man braucht seine Sünden doch nicht zu bekennen und ans Licht zu bringen. Ich möchte hier nun nicht von anderen kopieren, aber lass mich etwas zitieren, was Dr. Willy Sealing uns sagte, Professor Sealing, über das Bekennen der Sünde, was es bedeutete im Alten Testament, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die Größe der Sünde, für die du ein Opfer brachtest, wurde verglichen mit der Größe des Tieres, das du geopfert hast. Für eine kleine Sünde hat man eine Taube gebracht. Für schlimmere Sünden eine Ziege oder ein Schaf. Nun denke mal, wenn du auf dem Weg bist zum Tempel, um für deine Sünden Opfer zu bringen, Hier gehst du zum Tempel mit dieser Ziege. Manchmal viele Kilometer, viele Meilen und alle sehen auf dem Weg. Alle sehen dich auf dem Weg und sagen, wo gehst du hin? Ich gehe zum Tempel. Was wirst du da tun? Ich werde für meine Sünde ein Opfer bringen. Oh, wirst du eine Ziege opfern für deine Sünden? So konnten alle Menschen sehen, was für eine große Sünde du begangen hast. Und dann kamst du zum Tempel. Und man hat dann dieses Tier genommen. Du hast dieses Tier genommen und du musstest die Hand auf den Kopf des Tieres legen. Und du selber musstest die Kehle dieses unschuldigen Tieres aufschneiden. Und indem du deine Hand auf das Tier gelegt hast, hast du deine Schuld, das Böse, was du getan hast, auf dieses unschuldige Tier weitergegeben, was nichts von Sünde weiß. Du musstest deine Hand auf das Tier legen und musstest die Kehle dieses unschuldigen Tieres durchschneiden, um deswillen, dass du Ehebruch begangen hast, dass du gestohlen hast, dass du nach einer anderen Frau gelüstet hast. Und währenddem dieses Tier stöhnt und versucht zu atmen durch das Blut, was in seiner Kehle Blasen schlägt, und du musst dieses Blut abschöpfen. Und das Blut wird dann als ein Opfer ausgeschüttet. Und du musst es dem Priester sagen, was für eine Sünde du begangen hattest. Nun wissen wir, dass das Lamm Gottes geschlachtet wurdest, hast du Furcht davor? Ist es dir schwer, deine Sünde ans Licht zu bringen, dass das Lamm Gottes, der Herr Jesus, sie wegwaschen kann durch das Blut, was er vergossen hat am Kreuz? Oder bist du zu stolz? Du brauchst nicht mal all das tun. Du bist zu stolz, um deine Sünde beim Namen zu nennen, um Vergebung zu empfangen. Ich versuche es schnell zu machen, weil die Zeit vergeht. Hier ist noch eine andere Art und Weise, wie du in das Wasser trittst und schlammig machst. Wenn du mit deiner Sünde gegenübergestellt wirst, anstatt dass du es annimmst und um Vergebung bittest, hast du einen Groll gegen diesen Mann, der mich wegen meiner Sünde angesprochen hat. Was der Herr Jesus, mit anderen Worten, du wirst ein Pharisäer dadurch. Und was der Herr Jesus zu den Pharisäern sagte, war nicht gedacht, um sie zu verurteilen, zu verwerfen und zu sagen, da gibt's keine Hoffnung mehr für euch. Nein, als er und Johannes sie eine Schlangenbrut nannte, da war es aus dem Grund, dass sie sich bekehren sollten. Genau das Gleiche, was er mit der samaritischen Frau tat, als er sagte, geh und rufe deinen Mann, und er brachte ans Licht, dass sie ein uneheliches Verhältnis hatte mit 5 Männern. Aber sie war dadurch nicht beleidigt und abgestoßen, nein, sie hat das als reines Wasser getrunken. Sie hat diese Worte zugelassen, sie zu überführen und Vergebung zu empfangen. Aber wenn du ein Pharisäer bist, dann stößt es dich ab und du bist beleidigt, wenn du deiner Sünde gegenübergestellt wirst und du beginnst diese Person zu hassen und zu meiden, die dich über deine Sünde angesprochen hat. Und du lehrst deine Freunde und Nachfolger dieses Prinzip nicht sich zu bekehren, wie das wahre, reine Wasser des Evangeliums sagt, aber anstattdessen einen Groll zu haben und nachtragen gegen jemand, der deine Sünde beim Namen genannt hat. Als der Herr das Gleichnis gebracht hat von dem Zöllner und dem Pharisäer, und der Zöllner, der an seine Brust schlug und sagte, Herr, sei mir gnädig, ein Sünder. Aber der Pharisäer sagte, danke Herr, dass ich nicht so bin wie andere Leute und auch wie dieser Zöllner hier. Er hat das nicht getan, um den Pharisäer abzuschreiben und zu sagen, für euch Pharisäer gibt es keine Erlösung. Nein. Er wollte einen Hunger im Herz des Pharisäers schaffen, um auch Vergebung der Sünde zu bekommen, in wahrer und wahrhaftiger Weise. Ein wahrer Hirte, der seine Herde lieb hat. Wird auf Gott vertrauen und Gott treu bleiben. Er wird seine Schafe nicht lehren, zu tun, was die Mehrheit möchte. Er wird seine Schafe nicht lehren und sagen, es kann ruhig etwas Weltliches in der Gemeinde sein. Freunde, ihr solltet das Weltliche in euren Gemeinden vernichten. Ihr solltet dagegen gehen. Die Stunden, die die jungen Leute in deiner Gemeinde mit Modemagazinen verbringen. Die weltliche Kleidung, die in die Gemeinde hineingedrungen ist. Nein, ein wahrer Hirte, der für seine Herde sorgt, der wird dagegen gehen und sagen, haltet das Wasser klar, damit noch mehr Sünder kommen. Lasst die Drogensüchtigen kommen und reines Wasser trinken, viel lieber, als dass sie schlammiges Wasser vorfinden hier, von Leuten, die Schmutz hineingelassen haben und andere beschmutzen. Schau nur mal die Herde an. Wenn die Herde weltlich ist, dann ist der Hirte auch weltlich. Und so, wie kann der gute Hirte zurückkommen, wenn du ihn wieder haben möchtest? Du bekommst ihn wieder, indem du alle willkommen heißt, die sich weigern, sich zu bekehren. Und dann bist du stolz darauf, ich bringe die Verlorenen ja in die Gemeinde. Aber du tust das Gegenteil von dem, was der gute Hirte tut. Du bringst Leute in die Gemeinde, die Kompromisse schließen und sich nicht bekehren wollen. Und du beschuldigst den guten Hirten und sagst, du sorgst nicht für deine Herde. Wir müssen jetzt herumgehen und sie zusammenbringen. Ja, aber du bringst Leute hinein, die sich weigern, sich zu bekehren und sich weigern, ihre Sünden ans Licht zu bringen und sich davon zu trennen. Und wisst ihr, was ihr tut? Ihr macht das Wasser trübe, dass wenn ein Sünder wirklich kommt, der ein schlimmer Sünder ist und frei werden möchte, dann ist da kein klares Wasser mehr für ihn oder für sie zu trinken und Erlösung zu empfangen. All dieses habe ich euch gesagt, um euch zu zeigen, was geschieht, wenn eine Person beginnt, sich selber zu lieben. Ich sage, jeder, liebt. Es gibt keinen Menschen, der nicht Liebe hat, aber wenn du nicht Gott liebst nach seinem Standard, dann wirst du dich selber lieben. Lasst uns nur mal schauen auf die Liebe, die Gott von uns erwartet. Und ich gehe zurück zum Psalm 45, Vers 10. In der deutschen Bibel ist es bei den meisten Vers 11 und 12. Höre, Tochter, siehe und neige deine Ohren. Vergiss dein Volk und deines Vaters Hauses. So wird der König Gefallen an deiner Schöne haben, denn er ist dein Herr und du sollst ihn anbeten. Diese Braut hat nun einen neuen König und sie liebt diesen König. Seht ihr, Freunde, wenn ihr in Wahrheit Vergebung empfangen habt, werdet ihr ihn lieben, auch wenn er von einem anderen Land ist, von dem himmlischen Land und du bist von der Erde. Ich war so gesegnet vorgestern, ich denke es war Freitag oder Donnerstag, es geschieht so vieles in kurzer Zeit, als wir die Eröffnung der Gewächshäuser gefeiert haben, die Eröffnung der neuen Gewächshäuser. Und ich stand dort und sprach zu Onkel Joe Newlands. Ich weiß nicht mal, ob er sich daran erinnert, dass er das sagte. Aber es war nur ein Satz, den er sagte. Er sagte, wenn wir all diese Güte sehen und das Wunderbare, was der Herr tut, das treibt dich in die Liebe zu Gott. Und er wurde, seine Augen wurden nass und man merkt es an seiner Stimme, dass er sehr bewegt war. Es war etwas sehr Tiefes. Wenn man all das Gute sieht, was Gott für uns getan hat, dann liebt man den Herrn umso mehr. Freunde, ein wahres Kind Gottes liebt den Herrn und darum hält er seine Gebote oder sie hält seine Gebote. Nicht, weil sie oder er gesetzlich ist. Dieser Vers sagt, vergiss dein Volk, das heißt es hier von dieser Prinzessin. Vergiss dein Volk, das Volk deiner Herkunft. Der Herr möchte, dass wir unser eigenes Volk vergessen, die Leute der Welt, wo wir hergekommen sind, da wo wir hergekommen sind, wo wir es gewohnt waren, wo wir lebten und arbeiteten. Gott möchte, dass du es vollkommen vergisst, deine alten Freunde, deine alten Könige, dein altes Leben, dem du treu warst, dem du treu ergeben warst. Ich werde nie vergessen die Geschichte, die Referent Stegen uns einmal erzählt hat. Von einem Pastor in Russland, der gefangen genommen wurde wegen seinem Glauben und ins Gefängnis gesteckt wurde. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er kleine Kinder und die Kinder hingen an ihm und seine Frau wollte ihn festhalten und die Soldaten rissen die Kinder von ihm weg und die Frau und warfen sie auf den Boden. Und er musste wählen, werde ich Christus absagen und mit meiner Familie bleiben oder werde ich sozusagen meine Familie verraten und Jesus Christus treu bleiben. Aber er sagte, er musste seinen Töchtern und Söhnen sozusagen sterben, kleine Kinder und auch seiner Frau. Er sagte, all die Jahre im Gefängnis, in all den Jahren im Gefängnis starb die Liebe zu seiner Familie ab und dann wurde er nach vielen Jahren freigelassen. Und er sagte, er hatte eine neue Liebe für seine Familie. Das war eine neue Liebe. Das war nicht eine menschliche Liebe, aber eine göttliche Liebe für seine Familie. Wie anders ist nicht die Liebe Gottes, von der Gott hier spricht, diese Liebe, als die Liebe, von der wir in Hollywood hören und sehen. Diese Braut, diese Prinzessin kann nicht da sitzen und tagelang ihrer eigenen Familie und ihrer eigenen Herkunft und ihrer eigenen Heimat nachtrauern. Freunde, wir werden abgeschnitten von unseren alten Freunden und den weltlichen Freunden, und wir dürfen nicht mehr nach ihnen Verlangen haben. Wisst ihr, warum Leute nicht frei werden von der Pornografie, die sie beschmutzt? Denn sie denken, sie sitzen und denken an die Dinge, die sie gesehen haben. Schmutzige, abartige Dinge sind normal geworden für sie. Und die Experten sagen, eine Person, was tiefer in Pornografie hineinkommt, da ist ein Jagdinstinkt, was in dieser Person aufgeweckt wird. So wie ein Jäger ein Tier folgt, bis dass er das Tier gefunden hat, um es zu erschießen. Die Pornografieabhängigen sitzen dort und denken, was ist ein neues Suchwort, was ich eingeben könnte, um mehr zu sehen? Was sind das für Bilder, die ich gesehen habe? Wie kann ich mehr davon sehen? Vielleicht kann ein anderer einen anderen Winkel bekommen von dieser Ansicht. Und wisst ihr, in unserem Hinterhof haben wir Hunde, die es lieben, um Katzen zu jagen und sie zu töten. Aber in unserem Haus haben wir einige Katzen. Und da war eine Katze, die war noch ganz neu und sehr jung. Und die Tür zum Hinterhof hat zwei Teile, es ist eine Stalltür. Es gibt den unteren Teil und den oberen Teil. Und der obere Teil der Tür war offen. Und diese kleine Katze wusste nichts von diesen Hunden, sprang auf die Tür, auf die Hälfte der Tür und saß da oben und schaute sich den Hinterhof an. Und ich dachte bei mir selber, kleine Katze, du weißt nicht, wie dicht du jetzt dem Tode gekommen bist. Es ist nur diese kleine Tür, die dich vor dem abhält von einem ganzen Rudel Hunde, die auf dich rein stürmen werden und dich zerreißen werden. Du bist praktisch da, in einem Augenblick, und dann bist du in großen Problemen, wirst dein Leben verlieren. Ihr, die ihr versucht werdet von Pornografie und davon abhängig seid, nur ein Knopf, den ihr drückt, und der Teufel, der Satan wirft dich vor die Hunde, um dich zu zerreißen, dich zu beschmutzen. Und die schmutzigsten Dinge als normal hinstellen für dich, als ob du nun denkst und unter dem Eindruck stehst, das ist normal und alle tun es. Ein Knopf nimmt dich von Gottes Segen zu Gottes Fluch. Er sagt, Prinzessin, du darfst nicht mehr an dein altes Volk denken. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Du bist in einem neuen Reich. Und du siehst vielleicht alle als verkehrt an. Ich habe oft Leute in der Seelsorge gehabt und sagte, gut, wenn es du und eine Person ist, die nicht und ihr euch nicht vertragt, dann kann man sich hinsetzen und sehen, wer von euch beiden verkehrt ist. Aber wenn du alle als verkehrt darstellst, dann ist es sonderbar. Du bist der Einzige, der in Ordnung ist, der Recht hat und alle anderen sind verkehrt. Komm nicht, um mit mir ein Spiel zu spielen. Das ist so wie der Mann, der auf der Autobahn fuhr mit seinem Auto, aber er war auf der falschen Seite. Und übers Radio gab es die Ansage, es gibt einen Geisterfahrer, der fährt gegen den Strom. Und er sagte, was? Sie sagen, ein Auto, es gibt hunderte von Autos, die hier in die falsche Richtung fahren. Ihr, die ihr Fehler findet mit allen um dich herum, ihr habt noch das alte Reich in euch, das alte Volk. Sitze da nicht und denke an deine alten Freunde und habe Verlangen nach deinen alten Freunden. Sitze nicht und lass die Musik deines alten Königreiches immer wieder in deinen Ohren spielen. Hier ist eine neue Verantwortung, die diese Prinzessin nun hat. Sie konnte nicht die Gesetze des Landes mitnehmen, von dem sie gekommen war, in das neue Land hinein. Man kann nicht zum Gottesdienst kommen, um sich die Mädchen anzugucken. Das ist das alte Reich. Das ist nicht zugelassen im Reich Jesu Christi. Ihr könnt nicht die Gemeinde Gottes gebrauchen, um die Regeln deines alten Königreiches zu verbreiten. Ihr könnt nicht die Gemeinde gebrauchen, um weltliche Standarte zu verbreiten und weltliche Normen. Weltliche Gebräuche und Sitten in die Kirche hineinbringen. Oder die Gemeinde gebrauchen, um dein Stolz in den Vordergrund zu bringen und dich selber in den Vordergrund zu bringen, um deinen Stolz zu nähren. Und dann dieser Vers 11 sagt, bei den meisten Vers 12. Den König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen oder du sollst dich vor ihm beugen. Freunde, wir sind nun die Braut Jesu Christi. Wir haben kein Recht, wir gehören ihm. Wir gehören ihm sozusagen mit Haut und Haaren. Wir sind sein Eigentum geworden. Er hat seinen Standard von Schönheit. Nicht, dass ich meinen weltlichen Standard von Schönheit nun ihm übergebe oder zu ihm bringe und mitbringe in sein Reich. Reinheit ist für ihn Schönheit. Das ist, was der Herr für dich verlangt. Reinheit. Und Freunde, die Verhältnisse im neuen Königreich werden manchmal unerträglich werden für eine Person, die noch ein fleischliches Leben lebt und nicht geistlich wandeln möchte, nicht nach dem Geist lebt. Wenn du noch ein fleischliches Leben möchtest, dann wird es unerträglicher Ort sein für dich hier. Unerträglich. Wenn du noch kleine Dinge zusätzlich dich zu ärgern und dich aus der Bahn zu werfen, wenn du noch Rache und Revanche üben willst, wenn jemand dir etwas Böses antut, wenn du noch dich immer wohlfühlen möchtest, es ist für den natürlichen und fleischlichen Menschen, sagt die Bibel, unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir unseren natürlichen Emotionen zulassen, Ärger und Neid, Selbstsüchtigkeit, Selbsterhebung, nachdem wir gedemütigt wurden, dann werden wir nicht in diesem Reich Gottes leben können. Wir haben vielleicht versucht, für unsere Rechte zu kämpfen. Früher waren wir es gewohnt, für unsere Rechte zu kämpfen, aber in Gottes Reich ist es anders. Dies ist nun die Herausforderung. Habe ich das Reich des Friedensfürstes, des Friedenfürstens angenommen? Habe ich meine Rechte alle Gott übergeben? Habe ich sie alle aufgegeben? Bin ich ein gebundener Sklave Jesu Christi, bereit, mich zu gebrauchen, wo er möchte, wie er möchte und keine eigenen Rechte mehr für mich beanspruche? Und dies ist meine Sorge, meine Besorgnis über das, was die Zeit von Covid-19 dir vielleicht angetan hat. Vielleicht hat es uns aus dem Königreich unseres neuen Königs hinaus gestohlen sozusagen und uns in das Reich, das weltliche Reich des neuen Königs gebracht. Freunde, wo immer du dich befindest, ob du eiskalt bist in der Welt oder ob du vielleicht ein Zöllner geworden bist oder ob du vielleicht ein Pharisäer geworden bist, Gottes Einladung steht offen vor dir. Fürchte dich nicht, dein Opfer zu bringen. Öffentlich. Dein Sündopfer öffentlich zu bringen für die Vergebung der Sünde. Sei nicht, schäme dich nicht, zu kommen und öffentlich zu bekennen, denn es gibt Vergebung für einen jeden. Ob du ein Pharisäer bist oder ein Zöllner, es gibt Vergebung für einen jeden. Und selbst wenn du abgefallen bist, es gibt einen Weg, es gibt eine Möglichkeit auch für dich, zu Jesus Christus zurückzukommen. Der Herr Jesus wird die Tür nicht vor dir zuschlagen. Wenn du bereit bist, zu ihm zu kommen, nach seinen Bedingungen, dann wird Jesus Christus dich empfangen wie mit offenen Armen, so wie der Vater den verlorenen Sohn empfing. Ich habe ein Gemälde in meinem Büro. Es ist die schönste Szene für mich in der Bibel. Und es ist der verlorene Sohn, wie er zurückkommt zum Vater. Und er fällt in die Arme seines Vaters und blickt herunter. Er ist zu schwach von all dem Hunger und neben den Schweinen zu sitzen. Seine Knie beugen sich und er ist kurz vor dem Zusammenbruch. Aber er ergreift seinen Vater. Und der Vater umarmt ihn und drückt ihn an seine Brust. Und wir wissen, was danach geschah. Es gibt die Möglichkeit, wenn wir Gott die Treue abgesagt haben und der Welt Freund geworden sind. Es gibt die Möglichkeit, zurückzukommen zum Herrn Jesus. Der Herr Jesus steht dort mit offenen Armen. Wir wurden wirklich gesegnet durch diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob auch ihr den Segen gespürt habt. Da, wo uns gesagt wurde, wo Hesekiel über die Hirten prophezeite, denn es war zu sehen, wie die Schafe nicht mehr gesund waren, sie humpelten und waren nicht gesund, waren krank. Mir wurde es auf folgende Weise bewusst, wenn ein Hirte bist, dann gehe zu den Kranken. Gehe zu den Krankenhäusern und zu den Häusern und dass du spürst, ich sollte so und so besuchen. Es gibt solche, die der Herr in unserer Mitte genommen hat, die waren bekannt dafür, die ein Gefühl dafür hatten. So und so ist krank im Krankenhaus, so und so ist noch nicht, es geht ihm nicht gut, lass mich diese Person besuchen. Und wir sahen, das war ihre Gabe. Lasst uns das Beispiel an ihnen, lasst uns dem Beispiel nacheifern. Und das Wort, was wir heute gehört haben, die Schafe, die schwach sind und krank, lasst uns sie aufsuchen. Ich hatte 10 Schafe, aber am Ende hatte ich 100 Schafe. Und dann wurden viele gestohlen und dann hatte ich nur 20. Und ich sorgte für diese Schafe. Wenn ein Schaf von den Zecken befallen waren, dann habe ich sie versorgt. Und wenn die Schafe rausgingen am Morgen, dann konnte man sehen, welche Schafe etwas kränklich waren. Und wenn ein Schaf humpelte, dann habe ich es da und dort gepackt und sah, dass sie vielleicht von Zecken befallen war. Ihr habt gehört, wie Dr. Albi sprach. Wenn man diese Bilder anschaut, dann geht etwas schief. Es wird verletzt im Kopf eines Menschen. Vielleicht hat die Zecke dich gepackt und du humpelst jetzt. Du kannst geistlich nicht mehr ordentlich laufen. Und dieses Gift ist in dich hineingedrungen. Heute können die anderen erkennen, du warst vorher nicht so, aber jetzt bist du geistlich am Humpeln, du bist anders geworden. Und in der Familie, deine Kinder können das sehen. Geistlich geht es nicht mehr gut. Darum nimm dir die Zeit und setz dich hin und gehe durch das Bad mit dem Gift gegen die Zecken. Selbst wenn es am Hals ist, sei bereit, dass es auch sehr entzündet. Für uns war es Herzzerbrechen, dass wir nicht mehr die Außenstellen besuchen konnten. Die Christen an den Außenstationen, wir wussten nicht, wo werden wir sie finden? Sind sie vielleicht am Humpeln? Sind sie krank? Oder sind sie vielleicht schon geistlich gestorben? Sitze nicht mit etwas in deinem Herzen. Bekenne es, dass Gott dir helfen kann. Gott sagte zu Hesekiel, sage den Hirten, hier sind die Schafe, die sind am Humpeln, die sind krank. Dieser Gottesdienst hat uns wieder neu erweckt. Lasst uns laufen, lasst uns zu den Schafen gehen, lasst uns selber uns prüfen und dass wir sagen, hier ist es, das ist der Punkt, wo ich geistlich krank bin. Diese Liebe, die du hast, spürst du die noch in deinem Herzen? Brennt sie noch in dir? Ist da noch ein Leben für Gott und brennt diese Liebe in deinem Herzen? Vielleicht ist es schon vergangen. Da sind die Zecken überall auf deinem Herzen, überall auf deinem Körper und du selber bist am Humpeln, du bist krank. Die haben dir die Kraft geraubt. Wenn ein Schaf von den Zecken befallen ist, dann sieht man, es humpelt, es ist schwach geworden, kann nicht mal mehr ordentlich laufen. Und dieses Tier tut einem leid. Lasst mich euch mal was sagen, was schmerzhaft ist. Wenn du sagst, ja, hier ist diese Zecke, die soll entfernt werden. dann nimmst du diese Zecke und setzt sie wieder auf deine Haut, dass sie dich wieder beißt. Ich sage dir, Bruder, Schwester, mein Kind, du wirst keine Vergebung empfangen können. Denn die Bibel sagt, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn du wieder zu deinem Erbrochenen zurückkehrst, dann kannst du ja nicht vor Gott gehen und leben, und es wird sehen, es ist etwas in deinem Leben. Hört ihr, junge Männer, junge Mädchen, ihr geht immer wieder zu eurer Sünde zurück. Ihr werdet geistlich nicht wachsen können. Du wirst nie wieder Hilfe empfangen können, nie wieder Vergebung empfangen. Und selbst wenn du rumgehst, predigst, gibst Zeugnis und tust was auch immer, aber lebst in der Sünde, es wird nicht funktionieren. Lasst uns hinsetzen und zu Gott ausrufen: Ich bin in die Sünde zurückgegangen. Ich habe diesen Dämon der Sünde. Und denke daran, meine Schafe hören meine Stimme. Gott, wenn er zu dir redet, dann tue das, was du hörst als Gottes Schaf. Ist Gottes, der Hirte, der gute Hirte, der dir sagt, schau diese schmutzigen Bilder an. Nein, das ist nicht der rechte Gott. Dem widerspreche ich. Diese Droge, die dich in ihren eisernen Griff gefangen hält und dass du denkst, wo kann ich noch mehr von diesen Bildern bekommen? Und diese Stimme in dir, schau dieses Wort nach. Das ist ein böse, böse Sache, schlecht über andere zu reden und andere zu verspotten, das ist auf deinen Lippen. Lasst uns beten. Herr, du liebst uns, dass wir solch einen Gottesdienst hören konnten, dass wir erweckt wurden und ermutigt geistlich. Und der kalt war, eiskalt, der hat auch gehört, was du meinst. Dein Evangelium ist ein Evangelium der Wahrheit. Ein Evangelium, wo man die Dinge nicht durcheinander wirft, sondern die Wahrheit ans Licht bringt. Wir brauchen dieses Evangelium, was uns geistlich erweckt und neues Leben schenkt. Und denke an die Schafe, die krank sind. Du redest nun nicht nur zu den ersten Hirten, sondern zu uns persönlich. Die Schafe sind krank. Und wenn da solchen unter uns, die selber krank sind, als Hirten berufen, mögen sie sich bekehren. Die Schafe müssen besucht werden, dass sie gesund werden können. Du hast uns besucht, damit wir gesunden können. Wenn wir krank sind, dann sind da diese Zecken, die entfernt werden müssen geistlich. Amen.